Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Welche Probleme haben Sie mit der Regierung? Können Sie sich frei bewegen?
Наши корреспонденты не раз были арестованы, избиты разными правительственными чиновниками.
Es werden regelmäßig Reporter von uns festgenommen und geprügelt. Mich haben sie versucht zu erpressen. Und zwar auf folgende Weise. In meiner Wohnung wurden im Schlafzimmer, Wohnzimmer und im Bad verdeckte Kameras installiert. Man hat mich dann einige Monate observiert und anschließend mit einem Intimvideo erpresst. Ich habe dann eine Drohung bekommen mit 6 Fotos und einer Notiz, in der stand, wenn ich jetzt nicht aufhöre, mich schlecht zu benehmen, dann werde ich diskreditiert. Ich bin nicht darauf eingegangen. Daraufhin wurde dieses Video im Internet veröffentlicht. Aber ich habe mich entschieden, weiterzukämpfen.
So Kadir Ismailova aus Aserbaidschan im Medienmagazin vom 26. Mai 2012, also vor 3 Jahren. Wie ich heute im ARD Nachtmagazin im Ersten hörte, ist sie inzwischen verhaftet worden. Anlass für diese Meldung heute Nacht waren die Eröffnungsfeierlichkeiten der Europaspiele, der ersten Europaspiele in Baku. Warum beim Deutschlandfunk mit der Berichterstattung eher zögerlich umgegangen wird, hören Sie heute in der Radio 1 Medienmagazin, Ausgabe vom 13.06.2015. Außerdem in dieser Ausgabe Content Marketing, Native Advertising und Co. Werbung im neuen Gewand und Schweiz abstimmen über die Rundfunkfinanzierung sowie Artikel im Ausverkauf. Und das alles wie immer.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Emin Huseynov ist das Schicksal von Kadir Ismailova erspart geblieben. Der aserbaidschanische Menschenrechtsaktivist hat sein Land, wie vorhin in den Nachrichtenagenturen zu lesen war, an Bord des Flugzeugs des Schweizer Außenministers, Didier Burkhalter, verlassen können. Was sind das überhaupt, also für Spiele, die ersten Europaspiele in Baku? Auch für mich, Europa und Aserbaidschan, war nicht unbedingt sofort der erste Gedanke, weil ich weiß, dass Istanbul eher so die Stadt ist, wo sich Europa und Asien teilt. Und ich vermutete immer Aserbaidschan weiter rechts als die Türkei, das ist auch so. Aber ich fragte zunächst Christian Klau, er ist Pressesprecher, Head of Media des Deutschen Olympischen Sportbundes, was denn tatsächlich diese ersten Europaspiele überhaupt sind.
Das sind Spiele, in der 50 nationalen olympischen Komitees von Europa, die sind zusammengeschlossen in einer Vereinigung, die nennt sich European Olympic Committees. Und diese Vereinigung hat im Jahr 2012 beschlossen, ein solches Sportereignis einzuführen und hat die Spiele dann nach Baku in Aserbaidschan vergeben. Und es werden hier rund 20 Sportarten zur Austragung kommen. Es sind 6.000 Athleten dabei. Deutschland ist mit 265 Athletinnen und Athleten vertreten.
Aber die Spiele heißen schon Europaspiele.
Richtig, da eben 50 nationale olympische Komitees in Europa existent sind und diese 50 nationalen olympischen Komitees sich eben in dem IOC organisiert haben und das IOC ist dann der Veranstalter der Europaspiele und Baku und Aserbaidschan ist der Ausrichter.
Und Aserbaidschan, obwohl in Asien liegen, gehört offenbar dazu. Aber Sie haben sich ja damit ein Problem.
Moment, möchte ich Sie schon kurz korrigieren dürfen. Aserbaidschan liegt in Europa. Aserbaidschan hatte im vorigen Jahr, meine ich mich zu erinnern, den Vorsitz im Europarat sogar inne. Das heißt, es sucht auch den engen Kontakt und den engen Schulterschluss mit Europa. Europa, die EU-Kommission, verhandelt gerade ein Energieabkommen mit Aserbaidschan. Also ich glaube schon, dass man Aserbaidschan nicht einfach nach Asien verlegen darf.
Aber Sie haben sich damit ein Problem eingehandelt, was schon bekannt ist, nämlich das Problem der Menschenrechte, die auch beim Eurovision Song Contest bemerkt wurden. Warum gerade die ersten Europaspiele in einem so kritischen Land?
Die Europaspiele sind, wie gesagt, 2012 vergeben worden. Damals haben sich die NOKs dafür entschieden und es gab einen Interessenten damals, das war Baku in Aserbaidschan, weil es eine auch sehr kurze Vorbereitungszeit gewesen ist. Viele der Sportstätten, viele der Infrastrukturprojekte waren in Aserbaidschan aber schon vorher angegangen worden, sodass man in der Lage war, dass in der kurzen Zeit, normalerweise hat man 7 Jahre Vorbereitungszeit zum Beispiel für Olympische Spiele, Spiele. Und diesmal waren es eben knappe 3 Jahre. Und in dieser kurzen Zeit war Aserbaidschan in der Lage, dies auf die Beine zu stellen. Und das ist sicherlich eine Leistung, die man auch beachten muss. Und darum ist die Wahl auf Baku in Aserbaidschan gefallen. Und natürlich sind auch die Probleme, die Sie angesprochen haben, uns bekannt. Wir haben uns damit intensivst auseinandergesetzt. Wir haben zahlreiche bilaterale Gespräche mit Menschenrechtsorganisationen, mit der Bundesregierung, auch mit Vertretern der aserbaidschanischen Regierung, mit der Botschaft geführt und unsere Athleten entsprechend auch informiert. Und wenn Sie die Berichterstattung über Aserbaidschan, über die Europaspiele anschauen, dann ist die momentan auch sehr kritisch. Und diese kritische Berichterstattung ist natürlich auch eine Folge der Europaspiele. Also jemand, der sich die Spiele ins Land holt, handelt sich auch diese kritische Berichterstattung ein, wenn die Verhältnisse nicht stimmen.
Nun hat man allerdings leider bei Aserbaidschan gerade den Eindruck, dass kritische Berichterstattung zum Beispiel vom Eurovision Song Contest und im Umfeld gemachte Reportagen eher dazu geführt haben, dass Menschen, die im Fokus der Regierung stehen, verhaftet werden und dass sich die Situation überhaupt nicht ändert.
Es ist richtig, dass es rund um die Spiele jetzt auch im Vorfeld der Spiele da einige Geschichten gab. So ist zum Beispiel ein britischer Journalist, dem ist die Einreise nicht erlaubt worden. Daraufhin haben jetzt auch die europäischen NOKs, die Vereinigung der NOKs hat daraufhin auch Gespräche mit der Regierung aufgenommen, weil natürlich die Pressefreiheit zu gelten hat bei den Europaspielen, weil die Olympische Charta einfach steht. Aber sie dürfen halt auch nicht übersehen, beispielsweise, dass wir an dieser Stelle Erfolge erzielt haben. Die NOKs Europas haben sich dafür eingesetzt, dass an diesen Spielen beispielsweise auch Athletinnen und Athleten aus Armenien teilnehmen dürfen. Armenien und Aserbaidschan sind ja in einem tiefen Konflikt über eine Region hier im Land oder an der Grenze des Landes und darauf haben die NOKs Europas bestanden, dass die Armenier genauso starten dürfen wie eben all die anderen NOKs.
Christian Klaue, Head of Media des Deutschen Olympischen Sportbundes aus der aserbaidschanischen Hauptstadt. Ich fragte vor der Sendung in Köln Astrid Ravohl, sie ist Sportchefin des Deutschlandfunks, warum für ihren Sender die ersten Europaspiele kein wirklich sportliches Thema seien.
Naja, das muss man differenzieren. Sie sind auf der einen Seite schon ein sportliches Thema, aber in anderer Hinsicht als beispielsweise Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Ich glaube, man muss da differenziert dran gehen, weil wir es hier mit einer Sportveranstaltung zu tun haben, die aus Sicht jetzt hier aus dem Kölner Funkhaus und ich glaube auch auf bundespolitischer Ebene sehr umstritten sind. Sie finden in einem autoritären Staat statt, im Aserbaidschan. Der Präsident Aserbaidschans, Aliyev, hat diese Spiele, glaube ich, für seine Prestige-PR geholt nach Baku. Es gab wenig andere Nationen, die diese Spiele haben wollten, hat viel Geld dafür ausgegeben, dass die Athleten und die Verbände mit ihrer Entourage nach Aserbaidschan kommen. Und das, obwohl viele Oppositionelle und Regierungskritiker inhaftiert sind, bis zu 100 politische Gefangene gibt es in dem Land. Und ich glaube, man kann da nicht einfach nur von einem Sportfest reden, wo es um Medaillenvergaben geht, sondern man muss einfach auch schauen, wer sich hier wo wie instrumentalisieren lässt. Und dafür haben wir für uns in unserer Sportredaktion eine gut vertretbare Regelung gefunden.
Das heißt, Sie berichten überhaupt nicht über die Ergebnisse des Sportwettkampfes, sondern berichten nur über das politische Umfeld.
Auch da muss man wieder zweierlei sagen. Zum einen gibt es ja unsere journalistische Chronistenpflicht. Und wir haben da auch ein gewisses Selbstverständnis, dass wenn es um Ereignisse geht, die wir auch in anderem Kontext und nicht in diesem politischen Kontext hier bewerten müssten, benennen müssen. Das sind wir unseren Hörern schuldig. Also beispielsweise, um das konkret zu machen, wenn Timo Boll oder Dmitri Ovtcharov, die Tischtennisspieler, die Olympia-Qualifikation für Rio schaffen, dann ist das sicherlich ein Nachrichtenwert, den wir auch in unseren Sendungen transportieren. Aber ich glaube, die Frage ist, wie etwas transportiert wird. Wird etwas groß und umfassend rein aus sportlicher Sicht transportiert, dann hätten wir Probleme tatsächlich, weil unsere Redaktion eine durchaus sportpolitische und kritische Haltung hat. Wenn es aber darum geht, das einzuordnen und zu sagen, ist da jetzt jemand auch, der sich der Menschenrechtslage oder auch den politischen Gefangenen in Aserbaidschan annimmt und sich der eigenen Verantwortung auch als Athlet bewusst ist, dann werden wir das selbstverständlich auch transportieren. Also ich möchte nicht, dass in unserer Redaktion auf der einen Seite nur Ergebnisberichterstattung gemacht wird. Das haben wir uns innerhalb der Redaktion auch zusammen überlegt, dass wir diese Haltung durchziehen möchten, denn es ist ganz wichtig, hier die relevanten sportlichen Ergebnisse zwar zu transportieren, aber immer im Kontext mit der sportpolitisch kritischen Berichterstattung.
Wo ist die Entscheidung gefallen? Bei Ihnen in der Redaktion oder muss man da auch den Intendanten fragen?
Das ist ein kleiner Dominoeffekt gewesen. Also wir als Sportredaktion haben uns auf diese Haltung verständigt und haben das in Abstimmung mit unserem Abteilungsleiter und der Chefredakteurin auch so kommuniziert. Das heißt also, der Impuls kam aus der Sportredaktion und ist dann von allen anderen höheren Zuständigen sozusagen mitgetragen und gutiert worden. Und das Ganze ist dann letztendlich auch noch in der Intendanz gelandet, wo wir auch noch mal einmal klargemacht haben, dass wir auf der einen Seite die Chronistenpflicht haben, aber natürlich auch als Fachredaktion Relevanzkriterien mit hineinfließen lassen und dementsprechend auch einfach auf unsere Expertise da vertrauen und den Spagat schaffen wollen, den die Sportler vielleicht nicht so ganz schaffen können, angesichts der strengen IOC-Regeln, denen sie da unterworfen sind.
Gab es etwas wie Widerstand oder Kritik? Weil es ist ja dann doch so etwas wie ein Medienboykott.
Ach, Medienboykott würde ich gar nicht sagen. Das ist immer so ein hartes Wort, ohne dass ich jetzt zu diplomatisch werden möchte. Das Problem in so einem Haus wie unserem ist, dass es natürlich abgestimmt werden muss. Wir haben ja drei Programme. Wir haben D-Radio Wissen, Deutschlandradio Kultur in Berlin und den Deutschlandfunk hier in Köln. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn ein Gesamthaus auch eine Gesamthaltung vertreten kann. Und das brauchte etwas Zeit, das Ganze abzustimmen. Aber das Ganze ist unproblematisch über die Bühne gegangen. Und dementsprechend bin ich auch froh, dass wir in unserer kritischen Sportredaktion unsere Haltung auch entsprechend umsetzen können.
Welchen Effekt erhoffen Sie sich? Oder wollen Sie einfach, ich sage das mal in Anführungszeichen, nur aufrichtig in den Spiegel sehen können?
Also einen Effekt haben wir uns tatsächlich nicht erhofft davon. Das sage ich ganz ehrlich, denn es ist eine Redaktion, die noch junge Kollegen mit dabei hat, die auch einfach ein bisschen Rückendeckung braucht, die Bestätigung braucht, ob die Linie und Haltung, mit der sie auftritt, so gewollt ist und so gewünscht ist. Es bedarf Abstimmungsbedarf und dementsprechend haben wir das für uns so formuliert. Ich glaube, wenn man damit einen Effekt haschen wollte, wäre das dann ja auch eine Instrumentalisierung, die wir in vielen anderen Bereichen, anderen ja auch hier im Sport vorwerfen. Und das wäre kontraproduktiv.
Meint Astrid Travol, sie ist Sportchefin des Deutschlandfunks. Ich bedanke mich für diesen Einblick in ihre Arbeit. Wir sind auch wieder über Twitter zu erreichen. Medienmagazin, das richtige Codewort bei Twitter. Und Markus Lindemann hat uns insofern korrigiert, als dass er den Monat eingrenzen konnte, in dem Kadija Ismailova verhaftet wurde. Er schreibt, inzwischen, ist vielleicht das falsche Wort, festgenommen wurde sie im Dezember 2014. Das noch als kleine Korrektur hinten ran. Dann begrüße ich ganz herzlich Michael Mayer im Studio. Ich habe ihn eingeladen, weil ich gelesen habe in dieser Woche, ist es nun endlich soweit, dass das, was du mal angekündigt hattest, dass das niederländische Start-up Blende nun auch für uns Deutsche möglich macht, Zeitungen nicht nur einfach zu abonnieren, was ja normal wäre, das kann man ja auch direkt bei den entsprechenden Publikationen, sondern man kann einzelne Artikel jetzt kaufen, ohne gleich ein ganzes Abo abschließen zu müssen. Was außer dieser Meldung ist denn noch berichtenswert?
Nee, sagen wir mal so, es gibt seit einigen Wochen auch ein deutsches Startup, die heißen Pocket Story, kommen aus Hamburg und machen sowas ähnliches wie Blendl, verkaufen also einzelne Artikel im Netz und bei denen ist zum Beispiel die Zeit ist irgendwie dabei und der Dumont Verlag, die Berliner Zeitung Artikel da verkauft und es ist halt ganz interessant, dass in diese ganze Geschichte jetzt Schwung reinkommt. Also wenn man sich mal genau anguckt, wie funktioniert es, man kann entweder nach einzelnen Themen da browsen oder sich in den einzelnen Zeitungs- und Zeitschriftentiteln orientieren und bei Blendl ist es so, die sind seit einem Jahr in Niederlanden schon online und haben 300.000 Nutzer, zwar nur ein Viertel davon richtig aktiv, aber das Modell funktioniert wirklich sehr gut. Und jetzt sind sie in der Beta-Phase, jetzt sagen sie, in einigen Wochen starten sie in Deutschland und haben auch die Dickschiffe an Bord, also Zeit und Süddeutsche Zeitung und so weiter und so fort. Und jetzt kommt in diese Geschichte richtig Schwung rein.
Kann man denn schon ungefähr sagen, was in den Niederlanden funktionierte, funktioniert möglicherweise hier? Also welche Artikel haben sich da besonders gut verkauft?
Na, man ahnt so ein bisschen schon Nachrichtentexte nicht so gut. Ist ja nicht so erstaunlich, weil die kann man halt gratis im Netz bekommen. Aber Hintergrundstücke laufen sehr gut. Interviews, die Zusammenhänge erklären. Also man kann davon ausgehen, dass so Spiegel, Zeit wahrscheinlich mehr Texte verkaufen werden als die Bild-Zeitung, sage ich jetzt mal. Und Blendl-Gründer Martin Blankenstein, der hofft, dass durch Startup wie seins der Journalismus insgesamt besser wird, wenn man sehen kann, welche Hintergrundstücke Stücke sich eben gut verkauft haben. Also er sagt, ich hoffe, dass Journalisten sich dann messen aneinander, die besten Geschichten zu schreiben, und ich glaube, etwas mehr Konkurrenz würde zu einem besseren Journalismus führen, denn das wäre seiner Meinung nach großartig.
Was ich noch ganz interessant finde, das habe ich gehört, dass Blendl sagt, man würde sein Geld zurückbekommen, wenn man irgendwie unzufrieden sei. Also wenn man diesen Artikel gar nicht gemocht hat. Wie funktioniert denn das?
Ja, das ist irgendwie ganz interessant. Man will sozusagen ein niedrigschwelliges Angebot schaffen. Da hat mir Martin Blankenstein erzählt, dass so Klatschgeschichten aus bunten Blättern da halt öfter zurückgegeben werden. Aber man kann ja auch die Frage stellen, gibt es da jetzt eigentlich irgendwie so ein Missbrauch? Und Martin Blankenstein sagt, es werden nur 3% der Artikel zurückgegeben, und das Wichtigste ist, die Leute wählen dafür andere Texte aus. Sie zahlen dann einfach für andere Artikel. Also das Ganze ist dann so eine Art Gutschrift dann für andere Artikel, die man dann auswählen kann.
Nun ist ja Pocket Story, du hast es erwähnt, aus Hamburg eher zumindest in das mediale Bewusstsein der Deutschen gestoßen. Wie läuft das denn bei denen? Wie ist das anders?
Naja, also der Unterschied ist erstmal, die sind schon online, da kann man sich jetzt schon orientieren, ne? Und wie, also was ist ganz hübsch gemacht, aber wie auch von der Aufmachung her. Also das sind nicht alles Artikel, die wirklich tagesaktuell da jetzt erschienen sind, sondern durchaus ein paar Wochen alt. Und dann kann man dann die einzelnen Texte anlesen, und man bekommt zum Beispiel auch die Lesezeit angezeigt, was ich ganz hübsch finde. Und Thorsten Höge, der Geschäftsführer von Pocket Story, hat mir erzählt, dass auf der Website nur Artikel ab 5000 Zeichen verkauft würden, denn kleinere Artikel würden sich nicht so sehr lohnen.
Das sind überwiegend Hintergrundberichte, Analysen, Reportagen, Kommentare, Essays. Ja, nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie eigentlich per One-Click hinterher diesen Artikel dann kaufen und dann sofort lesen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Geschichte erst einmal anzulesen. Das heißt, Sie lesen die ersten 30, 40 Zeilen dieser Geschichte und können sich danach für den Kauf entscheiden.
Man muss auch noch dazu sagen, dass 30% des Erlöses an Pocket Story gehen und 70% an den Verlag. Das ist im Übrigen bei Blendl ganz genauso von der Verteilung.
Nun sind ja solche Modelle immer bisher daran gescheitert, dass der Bezahlvorgang also irgendwie sehr kompliziert war oder dass die Nutzer nicht bereit waren, überhaupt zu bezahlen. Wie ist das bei diesen neuen Angeboten? Gibt es noch was Praktikables, Mikropayment-mäßiges?
Ja, bei Pocket Story ist es halt One-Click, also da muss man sich anmelden, aber das bleibt ja nicht aus, das muss man wahrscheinlich bei allen Modellen. Aber es ist natürlich auch interessant, wenn man sich jetzt überlegt, mehrere Artikel, die man sich dann kauft, also die Preise schwanken ja zwischen 40 Cent und 2 Euro, da ist man natürlich schnell an dem Punkt, wo man dann überlegen könnte, na gut, das ist eigentlich genauso viel Geld, als würde jetzt irgendwie eine eigene Zeitung, eine ganze Zeitung kaufen. Das muss man sich halt überlegen. Aber immerhin ist die Möglichkeit ja interessant, dass man sich sein eigenes Themenbouquet zusammenstellen kann.
Aus der Sicht der Nutzer schon, aber wie sehen es die Verlage? Ist das nicht so ein Kannibalisierungseffekt dann für Sie?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass die Verlage nicht so abgeneigt sind, ihre Artikel über diese Plattformen zu vermarkten, denn es kommt ja ohne so viel zusätzlichen Aufwand Geld in die Kasse. Und ich habe das mal Patrick Wölke gefragt, der war gerade mit seinem Handy irgendwie unterwegs. Der ist Geschäftsführer der DumontNet GmbH, dem Internetableger des Dumont Verlags. Und Wölke hat mir erzählt, dass sein Verlag keine Angst habe, dass durch Kooperationen wie die zum Beispiel mit Pocket Story die Zeitungsmarken beschädigt würden.
Vom Kunden her gedacht, ist das eigentlich keine Frage, die sich meiner Meinung nach stellt. Wir bieten natürlich weiterhin unsere Tageszeitungsprodukte als gesamte Ausgaben an, aber auch Artikel, die Sie auf unseren Webseiten finden, sind heute schon teilweise in Facebook platziert. Diese Gefahr der Verwässerung sehe ich an der Stelle nicht, sondern eher etwas Marktorientiertes, wobei man auch ganz klar sagen muss, das Ganze ist nicht mehr als ein Versuch. Ob sich dieser Versuch mittelfristig, langfristig als erfolgreich erweist, ist noch völlig offen zum aktuellen Zeitpunkt.
Also alles offen, mal gucken, wie es funktioniert. Aber ich finde auch ganz interessant, dass zum Beispiel die Bild-Zeitung mit ihrem Paid-Content-Modell in dieser Woche den Preis gesenkt hat. Und ich glaube von 5 Euro auf 2 Euro. Also man sieht daran, in diesem ganzen Markt ist viel Bewegung. Aber es ist ganz spannend, man sollte es mal im Auge behalten.
Und im Ohr. Michael Mayer wird uns zu gegebener Zeit darüber dann berichten. Schönen Dank erstmal, bis hierhin.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich Daniel Buß, er wird uns ein bisschen upgraden, was das Thema Native Advertising anbelangt. Das ist sowas, vielleicht haben Sie schon mal beobachtet, in der Zeitung sieht etwas aus wie eine Zeitung, ist aber Werbung. Ja, herzlich willkommen, Daniel Buß im Studio. Ich hatte dich bereits angekündigt, dass es jetzt darum geht, dass wir mal so ein bisschen tiefer steigen in die Tricks und vielleicht auch legalen Methoden, dass die Verleger,
probieren, was geht nicht. Denn wir wissen alle, das Geschäft mit der Werbung schwächelt. Wo stecken denn die Unternehmen ihr Werbebudget zurzeit rein, wenn nicht in klassische Anzeigen?
Also ein großes Zauberwort der Branche heißt Content Marketing. Also es geht darum, dass Unternehmen selbst Inhalte, Content produzieren für ihr Marketing und sich nicht mehr auf Journalismus und Anzeigenflächen konzentrieren. Besonders verbreitet und sichtbar ist das bereits hier in Deutschland, auch in der Mobilfunkszene. Also Vodafone zum Beispiel hat ein Magazin vor einigen Wochen gestartet, das nennt sich Futured. Dort wird berichtet über digitalen Lifestyle, also Smartphones und neue Produkte drumherum etc. Die E-Plus-Gruppe wiederum finanziert Curved oder hat das Portal angeschoben. Dort berichten auch Technikjournalisten über Handys und Zubehör. Und unter den Texten gibt es dann unter anderem die Möglichkeit, bei Base, also einer E-Plus-Marke, die Geräte zu kaufen und naja, praktischerweise auch gleich ein Vertragspaket dazu zu lösen.
Und wer macht das?
Eine klassische Redaktion. Also ich hab mir das mal angeschaut. Das ist in Hamburg im Hinterhof der Werbeagentur Sinner Schrader, die sonst Anzeigenkampagnen konzipiert. Ein Glaskasten, da sitzen dann richtig Journalisten. Ein Newsroom ist da drin und ich habe getroffen Matthias Schrader, also einer der beiden Leiter der Werbeagentur, der versucht, Lust auf mobilen Lifestyle im Auftrag der E-Plus-Gruppe zu machen und vergleicht das, was er tut, mit dem bekannten Restaurantführer von Michelin.
Auch Michelin als Reifenhersteller ist bekanntlich nicht im Restaurant-Business, aber versucht Lust darauf zu machen, das Zuhause zu verlassen, nach draußen zu fahren, 200 Kilometer in ein Sterne-Restaurant zu besuchen. Das ist sicherlich ein Spagat und da experimentiert ja auch die ganze Branche mit. Wichtig ist, dass das entsprechend gekennzeichnet wird. Und da kann man sich am Ende des Tages immer drüber streiten, wie groß muss das halt passieren.
Ja, und genau das mit der Kennzeichnung, wie groß, klein, wie präsent ist das Problem. Also neue Werbeformen sind mitunter auch schwer zu erkennen, so auf den schnellen Blick für uns Verbraucher. Und das treibt Verbraucherschützer um, die sorgen sich. Etwa Michaela Schröder, die in der Arbeitsgruppe Surfer haben Rechte beim Verbraucherzentralen Bundesverband hier in Berlin arbeitet. Und ich hatte sie gebeten, mal einen Blick auf Curve zu werfen.
Grundsätzlich ist das tatsächlich eine Form, die würde ich schon sagen, relativ hingeht zur Schleichwerbung, dass eben nicht mehr erkennbar ist, was ist der redaktionelle Teil und was ist hier Werbung. Per se ist gegen Werbung grundsätzlich ja nichts einzuwenden. Wenn der Deal sozusagen fair ist, ist es für die Verbraucher auch in Ordnung, dass sie Werbung bekommen.
Fair heißt unterm Strich?
Dass es transparent ist letztlich, dass sie einfach wissen, okay, das hier ist jetzt Werbung und das ist der Teil, auf den ich mich verlassen kann, der wurde sozusagen unabhängig recherchiert. Sage ich jetzt mal, ohne dass Einfluss von einem Unternehmen dahinter stand. Und ich würde sagen, dann ist es okay.
Also das Problem ist nur, dass schwer zu erkennen ist, was Werbung ist, was PR und was ist Journalismus?
Ja, also sagen wir mal, das Misstrauen beim Leser steigt dadurch sicher auch. Also ich erlebe das auch bei mir als Medienkonsument, durchaus auch bei Zeitungen und Magazinen, die ja auch immer mehr versuchen, naja, neue Formen auszuprobieren. Und also ich wittere zum Beispiel schon allenthalben Grenzüberschreitungen, was Journalismus und Werbung und PR angeht. Ich wurde aufmerksam gemacht auf eine Seite im Tagesspiegel, ein sogenanntes Sonderthema, so war das betitelt, zur Werbedämmung, also energetisches Sanieren. Die war im Politikteil platziert, relativ prominent. Und auf der Seite fand sich die Anzeige eines Industrieverbands und über der Anzeige wiederum im, naja, journalistischen Text tauchte der werbende Verband mit einem ziemlich ausführlichen Zitat auf.
Sieht aus wie gekauft, also nach dem Stichwort, wer zahlt, schafft an.
Ja, dachte ich mir spontan auch, ne? Also dieses Misstrauen dann letztlich, das dann auch ausgelöst wurde. Der Verlag beteuert, ich habe danach gefragt, das sei, der Text sei unabhängig, die Anzeige dann sei vorher sozusagen eingeholt worden. Es läuft dann so, dass man so ein Sonderthema, so eine Sonderveröffentlichung vorher bekannt gibt, damit sich Anzeigenkunden potenzielle melden können. Der Text aber dann wiederum redaktionell entsteht, also unabhängig. Und das ist tatsächlich nicht unüblich, vielleicht die Platzierung nicht in einer Beilage separat, sondern tatsächlich so prominent im vorderen Teil.
Aber ist Journalismus nicht, dass man mehrere Seiten zum Beispiel darstellt und nicht nur vielleicht die positivste?
Ja, das war sozusagen auch meine Nachfrage, wie der Verlag dann letztlich sich erklärt, dass diese Sonderseite, sagen wir unterm Strich, sehr positiv für das energetische Sanieren ist, obwohl es da ja durchaus auch kritische Stimmen gibt. Und der Verlag sagt dann, naja, kritische Berichte finden auch in anderen Teilen der Zeitung statt, auf der Meinungsseite, in anderen Teilen des Politikteils, an anderen Tagen. Da hat der Tagesspiegel, sagen wir mal, so etwas wie eine andere journalistische Auffassung. Auffassung, als ich sie zum Beispiel habe. Ich finde auch so eine Sonderseite muss als geschlossenes Produkt, sind ja mehrere Texte zu einem Thema, irgendwie auch ausgewogen sein. Das findet der Tagesspiegel offenbar nicht.
Das wäre mal interessant über Twitter, wer der Auffassung ist, dass das einen nicht stört, weil man ja ist ja auch ein mündiger Leser. Man kann ja die Seite 1 mit der Seite 3 im Kopf kombinieren, aber möglicherweise ist das tatsächlich so, dass man, wenn man selektiv liest, dann der erste Teil, die erste Seite, also ich lese manchmal von hinten die Zeitung, dann kriege ich das im Kopf
nicht zusammen. Ich stelle mir immer vor, dass irgendjemand sagt, ach, das Thema mich persönlich interessiert es nicht, ich reiße aber mal so eine Sonderseite, die ja mehrere Bestandteile hat, raus und gebe die jemand, von dem ich weiß, der beschäftigt sich mit diesem Thema. Das meine ich mit geschlossenem Produkt, wenn man schon eine ganze Sonderseite macht.
Oder wenn man eben tatsächlich den Haus dämmen will, dann reißt man die raus und hat dann aber nicht mehr Seite 1, weil die Zeitung dann längst irgendwie beim Altpapier ist. Nun gibt es ja noch ein anderes Schlagwort, das habe ich vorhin gesagt, das auf Medienkongressen immer häufiger zu hören ist, Native Advertising.
Ja, da geht es eben darum, dass ich Werbung in das Produkt einfügen soll, also so wie das bei Sonderseiten, Sonderveröffentlichungen, vor allen Dingen den klassischen Beilagen in der Zeitung, durchaus auch mal im Print passiert. Das ist ein Geschäftsmodell auch von Verlagen. Das passiert vor allen Dingen unter dem Schlagwort Native Advertising im Netz. Da sind die Treiber auch die US-Portale, etwa der Huffington Post, die es auch in Deutschland gibt, die ungefähr ein Drittel ihres Umsatzes nicht mit klassischer Werbefläche macht, sondern mit eben Native Advertising. BuzzFeed, seit vergangenem Jahr auch in Berlin produziert für Deutschland, lebt sogar komplett davon. Die machen gar keine klassische Bannerwerbung mehr. Da hat sich schon im Netz ziemlich was verschoben.
Der Springer-Chef Matthias Döpfner hat hier im Radio 1 Medienmagazin strikt dagegen gesprochen. Ist er da allein in der Branche?
Ja, also es gibt schon ziemlich kritische Töne. Sagen wir mal, die Verleger beschäftigen sich da auch institutionalisiert damit, weil das die gesamte Branche umtreibt. Der Verlegerverband BDZV, also der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, hat eine ganze Arbeitsgruppe dazu installiert. Die Verlagsmanager, die das Geld verdienen wollen, die auf Geschäftsmodelle achten, die sind ziemlich euphorisch und sehen dann eine Möglichkeit, das Wegbrechen der klassischen Werbeflächen zu kompensieren. Die Journalisten wiederum sind eher skeptisch und hören wir doch mal Joachim Dorfs, der Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, der sich dazu auf einem Kongress geäußert hat.
Nee, pardon, das wäre schön.
Ist Joachim Dorfs. Ja. Für die einen ist das der neue heilige Gral in der Werbewirtschaft, für die anderen, das sind dann eher sozusagen die Journalisten, zumindest die deutschen Journalisten, das ist der Pakt mit dem Teufel oder der Deal Glaubwürdigkeit gegen Geld.
Ja, das soweit mit Native Advertising. Wenn Sie interessante Sonderwerbeformen entdecken, dann scheuen Sie nicht auch, uns das über Twitter mitzuteilen. Und Dani Buß wird es dann gelegentlich vielleicht dann hier mal kommentieren. Vielen Dank bis hierher. Sie wissen ja, vielleicht in der Schweiz darf das Volk sehr oft abstimmen. Morgen zum Beispiel über Präimplantationsdiagnostik, über die Erbschaftssteuer und über das Rundfunkgebührenmodell. Ich fragte Rudolf Matter, er ist verantwortlich für Fernsehen, Radio und Internet in der deutschen Schweiz beim öffentlichen Rundfunk SRG, was eigentlich genau das Thema sei.
Das Thema ist, führen wir in der Schweiz das ein, was es in Deutschland seit 2 Jahren gibt, nämlich die Haushaltgebühr, dass das geräteabhängig ist, also wenn Radiogerät oder ein Fernseher besitzt, der bezahlt Gebühr, oder sagt man mittlerweile, kann in jedem Haushalt Hörfunk und Fernsehen genutzt werden, also muss jeder Haushalt auch bezahlen.
Damit handeln Sie sich deutsche Probleme ein, ist Ihnen das bewusst?
Damit handeln wir uns gewisse Probleme ein, aber ich glaube, das ist letztlich ein faires System, weil in der Schweiz würde es, wenn es denn kommt, es würde in der Schweiz ermöglichen, die Gebühren für die einzelnen Haushalte doch deutlich zu senken, von heute rund 450 Franken auf unter 400.
Wie passiert das, weil die ganzen Schwarzseher und Hörer nun mitbezahlen müssen? Oder wie rechnet sich diese Zahl? Weil in Deutschland war es ja gar nicht so lange bekannt, ob das eher weniger oder mehr gibt.
Da gibt es durchaus einen gewissen Spielraum, was dann wirklich das Ergebnis sein wird. Es läuft dann künftig eben über die Einwohnermeldeämter. Also wenn man umzieht, muss man sich nicht mehr speziell melden. Es gibt keine Stelle mehr, bei der man sich melden muss, dass man bezahlen will. Das gibt es heute. Das wird es nicht mehr geben. Jeder Haushalt bezahlt einfach.
Aber auch Betriebsstätten, Firmen und so weiter, und die werden dann aber stärker belastet, oder?
Na, das ist so nicht korrekt. Das wird zwar in der Schweiz behauptet von denjenigen, die diesen Volksentscheid provoziert haben. Die Wirklichkeit ist anders. Die Unternehmen müssen auch heute bezahlen. Und vor allem die kleinen Unternehmen, die heute in vielen Fällen nicht bezahlen. Es wird auch nicht richtig nachgeforscht, ob sie bezahlen oder nicht. Aber die müssen heute schon bezahlen und die würden künftig weniger bezahlen. De facto Unternehmen mit einem Mehrwertsteuerumsatz unter 500.000 Franken müssen gar nicht mehr bezahlen. Und eine große Gruppe bezahlt weniger oder würde weniger bezahlen als heute. Das heißt de facto ungefähr 85% der Unternehmen wären befreit. Und die größeren Unternehmen müssten dann bezahlen. Der Verband der großen Unternehmen hat der Änderung eigentlich zugestimmt.
In Deutschland wurde diese ganze Diskussion auch begleitet mit der Sinnfrage überhaupt.
Zwei Aspekte. Der eine ist das, was das deutsche Verfassungsgericht in seinem Urteil zur Staatsnähe vor einem Jahr ungefähr festgehalten hat. Es hat festgehalten, dass der Markt alleine nicht in der Lage ist, im Hörfunk und im Fernsehen Qualität sicherzustellen. Deswegen braucht es öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der muss mit Gebühren finanziert werden. Ich glaube, da hat das Verfassungsgericht recht. Zweiter Punkt, dann spezifisch für die Schweiz, da gilt natürlich das Argument des Marktes, der nicht in der Lage ist, Qualität im Medienbereich zu sichern. Das gilt in der Schweiz selbstverständlich auch, aber es gibt einen zweiten Aspekt. Die Schweiz ist ein sehr kleines Land. Ohne Gebühren wäre es in der Schweiz nicht möglich, eine bedeutende audiovisuelle Produktion zu haben. Wir sind auf Gebühren angewiesen, um ein nationales und dann insbesondere noch ein nationales Programm in drei Sprachen Programm zu machen, das im Radio und im Fernsehen auf einem international wettbewerbsfähigen Level ist. Und wir haben einen starken Wettbewerb in der Schweiz. Wir haben in der deutschen Schweiz das identische Angebot, das sie auch in Deutschland haben, aber noch viel mehr dazu. Also 200 Sender sind selbstverständlich.
Und zum Beispiel auch Joyce?
Auch Joyce, allerdings spielt Joyce im Fernsehen keine große Rolle.
Dieser Volksentscheid, wenn der die nötige Stimmenanzahl bekommt, was passiert dann? Also nehmen wir mal an, es finden sich genug Leute, die sagen, also wir wollen das Modell Haushaltsabgabe nicht haben. Ist damit dann die Schweiz für die nächsten 50 Jahre konserviert?
Ganz formal gilt dann das alte System. Damit lässt sich schon noch eine Weile leben. Die Gefahr ist einfach, dass wenn der Systemwechsel abgelehnt wird, dass man dann sagt, das war jetzt ein Plebiszit über öffentlichen Rundfunk an sich. Und das wird die Diskussion sein, die wir dann sicher in den nächsten Jahren verstärkt haben. Das ist aber ohnehin geplant, dass diese Diskussion geführt wird. Also das ist jetzt wirklich nur eine Entscheidung über einen Systemwechsel. Hat eigentlich mit der Existenz des öffentlichen Rundfunks, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich, wir sind privatrechtlich organisiert, aber gebührenfinanziert. Die Diskussion wird ohnehin kommen, die ist geplant. Was ist die Rolle des gebührenfinanzierten Rundfunks in der Schweiz? Das Thema wird in den nächsten 3 bis 4 Jahren auf der Agenda stehen, aber es wird etwas heftiger geführt werden, wenn dieser Gebührensystemwechsel abgelehnt wird.
Und so habe ich gehört, zumindest gibt es ja auch bald wieder Wahlen und dass einige Politiker sich damit profilieren, populistische Versprechungen zu machen, so nach dem Motto, wir entlasten euch von der Rundfunkgebühr, indem wir überhaupt sagen, wir brauchen das alles nicht.
Es ist sicher kein geschickter Zeitpunkt, in einem Wahljahr über ein solches Thema eine Volksentscheidung durchzuführen. Und der Populismus spielt ja in der Schweiz ohnehin eine ziemlich große Rolle.
Aber Sie sehen noch sehr optimistisch aus.
Ich weiß es nicht, wie es herauskommen wird. Ich bin pragmatisch. Wir werden mit den Ergebnissen leben müssen. Wir sind in der Schweiz gewohnt, dass es Volksentscheidungen gibt und wir leben mit dem Ausgang dieser Abstimmungen und es wird auch in diesem Fall der Fall sein.
Die morgen ist also dann alle Blicke am 14. Juni in Richtung Schweiz. Das war Rudolf Matter, SRF-Direktor. Und im Podcast-Bonustrack hören Sie eine Teilwiedergabe des Medienmagazins vom 26. Mai 2012, als es schon mal um Aserbaidschan ging im Umfeld des Eurovision Song Contest 2012.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Doesn't it that the Azeri government, the regime there, has politicized this song contest already?
And that's what we try to prevent, of course. But yes, it is. They try, actually. But and that's why we have strict rules and we try to prevent it.
Die Präsidentin der Europäischen Rundfunkunion gegenüber der BBC. Ein Eingeständnis, dass trotz der strengen EBU-Regeln die aserbaidschanische Regierung versucht, politischen Einfluss auf den Eurovision Song Contest heute zu nehmen. Wie dies der ARD-Unterhaltungschef beurteilt, gleich. Außerdem in diesem Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 26. Mai 2012. Die DAPD gewinnt im Streit mit der DPA um Aufträge aus dem Außenministerium. Und dann noch einige Statements von der CDU Medienheit in dieser Woche. Doch zunächst zurück zum letzten ESC in Düsseldorf, allerdings wie stets vom Mund zum Ohr.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. I went everywhere for you.
Of the Eurovision Song Contest 2011 is Azerbaijan.
So hieß es vor einem Jahr in Düsseldorf. Und da der Gewinner des Eurovision Song Contest die Austragungshalle des jeweils nächsten Wettbewerbs stellt, begrüße ich jetzt rund 3000 Kilometer von der Medienstadt Babelsberg entfernt in Asien, in Aserbaidschan, in der Hauptstadt Baku am Kaspischen Meer, im Hörfunkstudio des Norddeutschen Rundfunks den Unterhaltungschef der ARD, Thomas Schreiber. Merken Sie vor Ort einen Unterschied zu Oslo oder Düsseldorf, den letzten beiden Ausstrahlungsorten?
Ja, die Unterschiede sind einerseits erkennbar und andererseits ganz klein. Der kleine Unterschied ist, dass man hier natürlich teilweise dieselben Menschen sieht, die man auch in den vergangenen Jahren gesehen hat, aber in einer ja eben ganz anderen Umgebung. Und damit meine ich nicht nur das, was man optisch sieht, sondern eben auch in einer anderen Kultur. Aserbaidschan ist ein Land, das eben wirklich von der Landmasse her jenseits des Kaukasus schon in Asien liegt, kulturell so ein bisschen asiatisch, ein bisschen europäisch ist. Und das, man kann nur sagen, es ist sehr anders.
Es ist ja eigentlich ein europäischer Wettbewerb und eine Teilnahme Israels war irgendwie nie ein Problem. Aber es geht ja bei Aserbaidschan auch nicht um Asien oder nicht Europa oder nicht, sondern es geht um ein Land, wo Menschenrechte und Pressefreiheit missachtet werden. Wird man heute um 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit davon etwas in der ARD-Übertragung merken?
Na, um 21 Uhr nicht, aber Sie haben ja in den vergangenen Wochen im Radio und im Fernsehen sehr viel, denke ich, über Aserbaidschan erfahren, was man in der Vergangenheit nicht erfahren hat, weil einfach die Aufmerksamkeit nicht so groß war. Ich bin sicher, dass die Tagesschau um 20 Uhr berichten wird. Ich könnte mir vorstellen, wenn bei uns auf der Reeperbahn ein politischer Kopf wie Udo Lindenberg mit Jan Delay auf der Bühne steht, der mit Reeperbahn unsere Show nach der Tagesschau eröffnen wird, dass dem auch ein paar Sätze dazu einfallen und wir werden den Song von Amnesty mit Peter Maffay und so eine Art German All-Stars Band präsentieren, so dass wir also auch in einer Unterhaltungssendung uns des Themas schon annehmen und auch Peter Urban wird in seinem Kommentar, so wie er das auch bei den beiden Halbfinals getan hat, die Situation beschreiben. Also wir werden das schon thematisieren, aber auch in einer Form, sage ich mal, die jetzt diesem Ereignis angemessen ist.
Die Präsidentin der Europäischen Rundfunkunion, EBU, Ingrid Deltenre, hat gegenüber der BBC bestätigt, dass die aserbaidschanische Regierung versucht, den ESC zu politisieren. Was beobachten Sie?
Ja, also natürlich ist das Ganze ein Ereignis, das der Außendarstellung Aserbaidschans dient. Also ein Sieg, der mit legalen Mitteln zustande gekommen ist, wird benutzt, um sich in der Welt darzustellen. Das werden Sie beispielsweise in den sogenannten Postcards sehen. Die Postkarten, das sind die kleinen Filme, die gezeigt werden zwischen den Auftritten der einzelnen Künstler, also dann, wenn die Bühne umgebaut wird. Die sind so etwa 40 Sekunden lang. Da gab es ein ästhetisch und inhaltlich sehr schönes Konzept der Produktionsfirma Brainpool. Das hat dem Fernsehsender nicht so sehr gefallen. Dann hat man nach einem Vergleich, sozusagen nach dem Vorbild von Brainpool, neue Postcards herstellen lassen, die gezeigt werden. Die sind ästhetisch, also da werden schöne Bilder gezeigt. Sie erzählen keine Geschichte, so wie das bei Brainpool der Fall war. Aber es sind Bilder, die wahrscheinlich in 10 Jahren noch bei CNN und den anderen Sendern als Tourismuswerbung laufen werden. Das heißt, Aserbaidschan verhält sich an dieser Stelle auch nicht anders, als es 2004 Istanbul getan hat. Da hat die türkische Tourismusbehörde die Bilder bezahlt, die kann man heute teilweise noch sehen. Und 2006 in Athen war es auch nicht anders, da war das Ziel sozusagen Griechenland-Werbung.
In der Pause soll der Schwiegersohn des aserbaidschanischen Präsidenten auftreten. Sie kennen das Programm, können Sie das bestätigen?
Ja, wobei der Schwiegersohn des aserbaidschanischen Präsidenten bereits ein Popstar in Russland war, bevor er eine der Töchter heiratete und kennenlernte. Der lebt in London, der hat auch schon in Großbritannien einen Hit gehabt. Also der ist schon ein Popstar in seinem eigenen Recht, aber dass das trotzdem einen gewissen Ugu hat, das ist schon so. Wobei man muss sagen, in der Arena und vor den Leuten kommt das gut an. Das ist hier ein großer Star und da gibt es laute Begeisterungsstürme.
Nun sind ja ARD und ZDF Mitglieder in der EBU. Wird es da noch Diskussionen geben um die Kriterien zum Beispiel für eine Teilnahme zukünftig am ESC?
Ohne den Mund zu voll zu nehmen, würde ich mal sagen, da können Sie aber verschärft von ausgehen. Das ZDF hat bereits einen Brief geschrieben. Wir werden uns nach dem ESC Anfang Juni zusammensetzen und etwas für die ARD vorbereiten. Ich denke schon, dass wir ganz ernsthaft darüber reden müssen, welche Sender Mitgliedsländer der Europäischen Rundfunkunion sind und ob diese Sender, die qua Mitgliedschaft automatisch teilnehmen dürfen am ESC, ob dieses Verfahren so richtig ist. Das wird kein leichter Prozess sein, weil das natürlich Mehrheitsentscheidungen sind. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber diese Fragen müssen diskutiert werden, denn, man muss ja ganz ehrlich sagen, hätte Weißrussland es geschafft ins Finale und hätte Weißrussland eine Chance zu gewinnen, dann würde der Eurovision Song Contest im nächsten Jahr voraussichtlich in Minsk stattfinden, in einer lupenreinen Diktatur, in einem Land, das die Todesstrafe noch im Gesetz hat, in dem sie zuletzt im März verhängt wurde. Da hat man zwei junge Männer standrechtlich erschossen. Will man dort sozusagen zur Außendarstellung dieses Landes beitragen? Mit der Frage muss man sich beschäftigen. Auf der anderen Seite, ich habe mit verschiedenen Oppositionellen aus Aserbaidschan mich getroffen, sowohl hier in Baku als eben auch in Deutschland. Und die haben mir gesagt, wenn wir mal dein Beispiel mit Weißrussland aufnehmen, wenn dieses Land gewinnen würde, wir würden der Opposition in Weißrussland helfen, auf ihre Belange aufmerksam zu machen. Denn man darf eines nicht vergessen. Vor dem Sieg in Düsseldorf von Elle und Niki gab es in westlichen Medien, gerade in deutschen Medien, sehr selten Berichte über Aserbaidschan. Die Menschen in Aserbaidschan wissen sehr viel über Europa. Europa weiß fast nichts über Aserbaidschan. Das hat sich durch den Eurovision Song Contest ein bisschen geändert.
21 Uhr heute im Ersten, der ARD, der Eurovision Song Contest aus Aserbaidschan. Bei Ihnen dann schon um Mitternacht. Ist das ein Zugeständnis an Europa?
Nee, das ist einfach die Sendezeit. Wenn es in Portugal stattfinden würde, würde man früher anfangen. Man kann diese Sendezeit nicht ändern. Das ist ein Samstagabendprogramm. Die Show in Düsseldorf wurde in 55 Länder gezeigt, bis hin nach Australien und Neuseeland übertragen. Und 21 Uhr ist da einfach die Startzeit. Wir haben in der EBU aber beschlossen, dass die Proben in dieser Woche, also die ganzen Generalproben für die Halbfinale und das Finale und eben die Shows selber von vornherein zu dieser Uhrzeit stattfinden, so dass die Menschen sich mit ihrem Rhythmus auf die veränderte Uhrzeit einstellen können. Das heißt, man geht sehr früh morgens zu Bett und steigt vielleicht erst morgens um 11 aus dem Bett, dann ist es in Deutschland morgens um 8, aber man hat den Vormittag verschlafen.
Sagen Sie bitte noch kurz, worauf Sie sich heute Abend, natürlich neben dem deutschen Teilnehmer Roman Lob, freuen werden?
Ich freue mich auf eine Show, die in Teilen, glaube ich, sehr eindrucksvoll sein wird. Die Bühne ist großartig, das Licht ist toll. Also rein ästhetisch, technisch ist das schon auch logistisch, das ganze Material hierher zu bringen, eine Meisterleistung. Also ich sehe das schon auch mit den Augen eines Machers. Es sind ja die Menschen, die hier arbeiten, sind zum großen Teil mein Team aus Düsseldorf. Ich freue mich auf eine Einstellung. Man wird zwischen den Postcards, bevor jeweils der Auftritt der Künstler kommt, die Halle von außen sehen, die dann mit LEDs sozusagen in den Landesfarben erleuchtet wird. Aber ganz ehrlich, am meisten freue ich mich auf Roman Lob, denn wir haben da einen Wir haben da wirklich einen sehr guten Sänger am Start und das wird ein sehr stylischer Auftritt sein. Der wird mit seiner Stimme und mit seiner Performance überzeugen und ich weiß, dass die Mädchen in Aserbaidschan und übrigens auch einige der Sängerinnen aus anderen Ländern ihn sehr süß finden. Und die Halle wird er rocken und dann werden wir mal sehen, was die Zuschauer und die Jury sagen. Aber wir sind hier wegen Roman, wir sind für die Teilnahme Deutschlands hier und dann wollen wir auch das bestmögliche Ergebnis erzielen.
Die ARD wird ab 20.15 Uhr auf den Eurovision Song Contest einstimmen. Im Medienmagazin tat dies eben der ARD-Unterhaltungschef Thomas Schreiber, zugeschaltet aus Baku. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss aus Baku.
Guess we knew this was coming on, 'cause you're already gone in my head. Just standing still.
Roman Lob, mit diesem Titel Standing Still heute beim Eurovision Song Contest in Baku. Der ESC wird morgen Geschichte sein, doch was ist danach? Was befürchtet zum Beispiel die investigative Reporterin und Freelancerin Kadish Ismailova, die auch für eine tägliche Sendung bei Radio Free Europe, Radio Liberty in Baku arbeitet und am 24. Mai den Gerd Bucerius Förderpreis Freie Presse Osteuropas 2012 erhielt. Ich fragte sie zunächst, ob Radio Free Europe, Radio Liberty in Aserbaidschan überhaupt geduldet sei.
Radio Free Europe, Radio Liberty is banned on local frequencies in Azerbaijan.
Radio Free Europe, Radio Liberty ist aus Aserbaidschan verbannt worden, so wie BBC und die Stimme Amerikas. Das heißt, es gibt keine Lizenz für terrestrische Sender. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Medien sehr kritisch berichten und eine Alternative zur offiziellen Meinung sind. Die aserbaidschanische Regierung kontrolliert alle Medien und die, die sie nicht kontrollieren kann, sperrt sie aus. Aber man kann uns über Internet und Satellit hören.
Die Regierung hört aber ihre Berichte. Haben Sie dadurch Repressalien?
Selbstverständlich, die Regierung hört unsere Berichte. Davon erfahren wir manchmal auf sehr eigenartigem Wege, und zwar in den Depeschen, die von WikiLeaks veröffentlicht wurden. Darin war auch davon die Rede, dass der aserbaidschanische Präsident Aliyev über unsere Berichte gesprochen hat und auch mich persönlich erwähnt hat als Feindin der Regierung. Er hatte auch angedeutet, dass, wenn man mich bei Radio Free Europe, Radio Liberty entlassen würde, das Problem mit der terrestrischen Lizenz gelöst sei.
Welche Probleme haben Sie mit der Regierung? Gibt es Druck? Gibt es Behinderungen in Ihrer Arbeit? Können Sie sich frei bewegen?
Es werden regelmäßig Reporter von uns festgenommen und geprügelt. Mich haben sie versucht zu erpressen. Und zwar auf folgende Weise. In meiner Wohnung wurden im Schlafzimmer, Wohnzimmer und im Bad verdeckte Kameras installiert. Man hat mich dann einige Monate observiert und anschließend mit einem Intimvideo erpresst. Ich habe dann eine Drohung bekommen mit 6 Fotos und einer Notiz, in der stand, wenn ich jetzt nicht aufhöre, mich schlecht zu benehmen, dann werde ich diskreditiert. Ich bin nicht darauf eingegangen. Daraufhin wurde dieses Video im Internet veröffentlicht. Aber ich habe mich entschieden, weiterzukämpfen.
Was motiviert Sie, weiterzuarbeiten? Das ist doch ein sehr persönlicher Angriff.
Ich glaube nicht, dass Drohungen ein Grund dafür sind, mit der Arbeit aufzuhören. Das fände ich unwürdig, nur wenn man mich persönlich bedroht. Meine Arbeit, der investigative Journalismus, interessiert mich. Ich fühle mich auch verpflichtet, das, was ich herausgefunden habe, mitzuteilen. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen einen Anspruch darauf haben, das zu hören. Ich wundere mich, dass man sich darüber wundert, wenn ich weiterarbeite.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Menschen wie Sie auch Blogs machen. Und sehen Sie da eine kritische Gegenöffentlichkeit zurzeit in Aserbaidschan?
Идет кампания Sing for Democracy. Эта кампания, она не против.
Es gibt eine Bewegung, Sing for Democracy. Sie ist nicht explizit gegen den Eurovision Song Contest, aber sie versucht zu zeigen, dass es Probleme im Land gibt. Die Ressourcen dieser Bewegung sind sehr limitiert im Vergleich zur Regierungspropaganda, aber man nutzt auch Blogs, um die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Ein bekannter Blogger ist zum Beispiel Emian Milli, der 17 Jahre in Haft verbringen musste, weil er 2009 über Korruption gebloggt hat.
Sonntag ist der Eurovision Song Contest vorbei. Was erwarten Sie spätestens ab Montag, wie sich die Arbeitsbedingungen, wenn die Weltpresse abgerückt ist, verändern werden? Oder wird etwas bleiben? Kann die aserbaidschanische Regierung nicht mehr zurück?
Ja, ich glaube, am Montag geht es los mit Repressalien. Es wird schwer sein, die aserbaidschanische Regierung aufzuhalten. Deswegen sind wir natürlich auch auf die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit und der Weltmedien angewiesen. Das Einzige, was die Regierung eventuell aufhalten kann, ist das Internet Governance Forum, das sie im November durchzuführen plant. Vielleicht wird sie sich wenigstens bis November davor hüten, Blogger anzugreifen. Aber alle, die jetzt bei der Kampagne zum ESC mitgemacht haben, sind bedroht.
Ну, я думаю, что репрессии они охватят всех участников вот этих кампаний, критических журналистов и будет тяжело некоторое время.
Diese aserbaidschanische Freelancerin Kadish Ismailova. Und The Entertainment, ja, die Show geht erstmal heute los und weiter.
Thank you.